SRF 1.
Persönlich. Anita Richner im Gespräch mit Gästen.
Ja, ganz einen schönen guten Morgen aus St. Gallen. Meine Gäste sehen sich heute das erste Mal und sie wissen noch nicht so viel voneinander, aber ich glaube, dass sie mindestens eine gemeinsame Eigenschaft haben. Sie sind beide patent. Claudia Loher hat jahrelang gewirtet, zusammen mit ihrem Mann. Mit 33 ist sie als Ausgleich zu diesem strengen Beruf in den Schützenverein St. Margrethe eingetreten. Aus dem heraus ist eine Karriere im Spitzensport geworden. Als ehemaliges Mitglied des Nationalkaders ist Claudia Loher heute Pistolentrainerin. Sie ist 54, hat eine erwachsene Tochter und lebt mit ihrem Mann am Buchberg in der Gemeinde Thal. Ganz herzlich willkommen, Claudia Loher. Der Thomas Fiesler lebt ein bisschen weiter weg, nämlich in der nordkoreanischen Hauptstadt Pyongyang. Er leitet dort das Büro der DEZA, der Schweizer Entwicklungshilfe. Thomas Fiesler hat ursprünglich einmal eine Maurerlehre gemacht und war an den unterschiedlichsten Orten in der Welt unterwegs gewesen. Er ist 63, geheiratet und hat 3 erwachsene Kinder. Guten Morgen, Thomas Fiesler.
Guten Morgen.
Ja, Thomas Fiesler, jetzt sitzen Sie heute neben einer Frau, die so gut schiessen kann. Haben Sie ein bisschen Schiss gehabt, heute zu mir in die Sendung zu kommen?
Ich denke nicht, nein. Aber ich habe wenig mit Schiessen zu tun, das ist richtig. Ja.
Also Sie können nicht schiessen?
Ich glaube, das einzige Mal, als ich ein Gewehr in der Hand hatte, war am Knabenschiessen. Und seitdem nie mehr.
Claudia Loher, ist das ein hoffnungsloser Fall? Oder könnte man da noch quasi etwas machen?
Ja, absolut nicht. Also man könnte viel machen. Natürlich, klar, hat keinen Hintergrund, man könnte von vorne anfangen.
Ah, das kann man auch noch mit 63?
Ja, sicher.
Kein ist man Problem. Da noch voll im Schuss? Ja. Wie ist das, Claudia Loher, wenn Sie sagen, ich bin Pistolentrainerin? Was gibt es da für Reaktionen?
Ja, halt lustig. Ich muss halt sagen, was treffst denn du etwas oder so irgendetwas oder treffen die anderen etwas? Oder, ja, es geht halt immer um Schwarze, ja, meistens.
Aber ist das, wie Sie eine Frau sind? Eben so quasi triffst du etwas, dass man so denkt?
Nein. Also ich glaube nicht. Das ist ja noch etabliert bei uns, dass man wirklich, dass das Männer und Frauen machen. Es ist einfach außergewöhnlich, das schon.
Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sagen, ja, also das Schiessen, das ist ja eigentlich gar kein Sport. Oder? Da steht man einfach ein bisschen leger und hebt da Pistolen und so. Aber ich weiss, wo Sie noch Spitzensport gemacht haben, das sind ja viele Stunden pro Tag, die man trainieren muss.
Ja, das gehört einfach dazu. Also, es heisst nicht umsonst Spitzensport. Das andere ist Breitensport, wo du einfach vielleicht einmal, zweimal in den Verein gehst. Aber wenn es nachher höher raufgeht, musst du halt Koordination und den Körper wirklich bereit hat, um wirklich die Pistole ruhig rausheben und dann dort daran arbeiten, dass es Szene gibt.
Können Sie uns das mal erklären? Also wie ist das ganz konkret? Man trainiert wahrscheinlich in einem Keller? Oder?
Also Luftpistole ist im Keller und ja. 25 Meter, 50 Meter ist da draußen.
Und jetzt was genau, wenn Sie sagen eben Koordination oder so, wie tut man das üben? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also zuerst tut man mal Gleichgewicht schauen, dass man wirklich das Gleichgewicht hat. Und dann steht man einmal auf Brettchen auf und schaut, dass man wirklich sich dort abheben kann. Und das andere ist einfach Koordination, Rumpf- und Rückenmuskulation. Die Muskeln, die müssen einfach bereit sein, dass man wirklich eine Stunde oder zwei Stunden kann ruhig dort sein, dort stehen.
Thomas Fiesler schaut schon ganz skeptisch. Was hat Sie jetzt erstaunt, dass man so lange ruhig stehen muss? Oder?
Nein, ich habe jetzt im Zusammenhang mit der Olympiade, ich glaube, es war Pfeilbogen, wie die da geschossen haben. Das hat mir auch noch Eindruck gemacht, wie die sich konzentriert für das Pfeilbogenschiessen. Das war noch interessant.
Was würden Sie denn sagen, Claudia Loher? Also, was ist eigentlich das Schwierigste beim Schiessen?
Der Kopf ist natürlich das Schwierigste. Also die Gedankengänge, die man hat. Mit denen, wir sagen immer, Gedanken steuern halt auch die Muskulatur. Und, Und dann stimmt es halt nicht mehr. Also wenn du gute Gedanken hast, dann hast du es vielleicht gut mit der Muskulatur. Aber wenn du negativ eingestellt bist und denkst, oh, weisst du jetzt, oder so ein bisschen Ängste, ist schon vorbei, dann lässt du die Muskeln los, die einfach bereit sind.
Aber wie machen wir denn das? Also man muss den Kopf leeren und jetzt denkt man immer vielleicht, ich weiss doch auch nicht, an einen Chef, wo man gerade irgendwie einen Knatsch gehabt hat. Und dann muss man das irgendwie aus dem Kopf rausbringen. Und wie macht man denn das konkret?
Ja, es ist schon so. Es ist wie eine Leere vom Kopf, oder? Mhm. Also ich habe mir immer so einen leeren Raum vorgestellt und dann habe ich die Tür aufgetan in dem Raum und habe alles rausgeworfen. Und dann habe ich dann noch, mitten habe ich noch mein Visier und mein Korn drin gestellt, das ich anschauen musste. Und so konnte ich mich dann so ein bisschen konzentrieren.
Und hat es auch noch mit dem Schnaufen etwas zu tun? Also man sollte ja wahrscheinlich nicht gerade irgendwie ein- oder ausschnaufen, oder was macht man mit dem Atem?
Ja, man tut natürlich schon bewusst atmen, aber ist, zum die Atmung oder die Erregung steuert, ob man dann eine tiefe Atmung, also im Bauch haben. Und im Bewegungsablauf muss man natürlich einschnaufen, ausschnaufen, nochmal leicht einschnaufen und dann ganz langsam ausschnaufen, dass man wirklich das Ziel dann führt. Ja.
Jetzt ist ja der Sommer, hat uns ja das Schiessen die erste Medaille gebracht an den Olympischen Sommerspielen, Heidi Diethelm. Und ich fand das noch interessant, Heidi Diethelm hat ja auch, glaub, nach 30 angefangen mit dem Schiessen, sie auch. Ist das ein Sport, der sich so für Quereinsteigerinnen besonders eignet?
Ja, es ist eigentlich interessant, weil Schiessen kann man wirklich zu jeder Zeit. Es ist erstens, wie wir Frauen haben meistens so eine Familie oder einen Hintergrund und man hat anderes zu tun und man denkt gerne nicht dran. Und irgendwann ist wie mit der Heidi, wo es auch passiert ist, die Kinder erwachsen, man sucht irgendetwas und dann geht man auch vielleicht einmal einen Schützenstand.
Und das Niveau erreicht man? Also es ist in dem Fall dann möglich, das Niveau auch zu erreichen in relativ kurzer Zeit? Einfach wahrscheinlich ist sehr viel Arbeit dahinter.
Also ich sage schon, da, was Heidi hergebracht hat, ist wirklich genial. Also, dass sie sich so kurze Zeit gemacht hat. Aber sie hat alles dahinter gesteckt, hat gemerkt, dass er eine Freude macht. Und ich glaube, sie hat immer den Erfolg auch wieder gehabt. Und so hat sie das können, so auch die Zeit gerne investiert, dass man es gemacht hat.
Thomas Fischer, Sie leben in einem abgeschotteten Land, wo wir wirklich alle nicht viel oder genau darüber wissen. Letzte Woche hat man gerade wieder von Atombombentests können lesen. Es ist klar, man kann, die Leute in Nordkorea können nicht frei umreisen oder auch wenn man als Gast dort ankommt, wird man begleitet, weil es ist klar, die Regierung will irgendwo in der Kontrolle haben, was über das Land rausgeht. Wie ist das jetzt, wenn Sie heute da sind? Also wie frei können Sie reden?
Ja, sicher kann ich in der Schweiz prinzipiell frei reden. Es gibt aber Sachen oder Eindrücke, die ich mitnehme aus dem Land, wo ich vielleicht eher in einem privaten Rahmen kann sagen und wo es auch nicht viel Sinn macht, dass ich das jetzt am Radio im Detail erzählen oder schildern.
Wie ist das für Sie, der Kontakt jetzt mit der Bevölkerung? Ist das möglich, dass Sie in Kontakt kommen mit Leuten und Austausch haben?
Also sicher ist einmal die Sprache ein Problem. Es gibt relativ wenig Leute, die eine zweite Sprache können. Ich selber kann nicht Koreanisch. Das ist sicher einmal ein Hindernis. Es muss alles über Übersetzung funktionieren. Dann ist es schon auch so, dass es durch das relativ schwierig ist, Kontakt zu haben mit der Bevölkerung. Ich habe auch den Eindruck, dass sie eine Art angewiesen sind, nicht Kontakt mit den Ausländern zu suchen. Also wenn ich in Pyongyang in der Straße rumlaufe, schaut eigentlich niemand um. Oder das Grüezi sagen, wie es in der Schweiz überall der Fall ist, wenn zwei Leute sich begegnen, das findet auch sicher nicht statt.
DEZA macht ja rein humanitäre Hilfe in Nordkorea. Sie machen Wiederaufforstung, Trinkwasserversorgung oder Getreideanbau oder Milchpulver. Das würde mich noch wundern. Milchpulver verteilen sie. Verteilen. Und dort habe ich mir überlegt, wenn man so Milchpulver in Waisenhäuser oder in Kinderheim bringt, sind sie da manchmal dabei? Und ist das noch so vielleicht eine Möglichkeit, dass man mit Kindern oder mit diesen Leiterinnen oder Leitern in Kontakt kommt?
Also zuerst muss ich noch richtig stellen, die Schweiz tut nicht Milchpulver verteilen. Die Schweiz liefert Milchpulver als Welternährungsprogramm und die wiederum tun das verarbeiten in eine Art Brei, ein Milchreisbrei, wo man dann kann mit Wasser aufmischen und den Kleinkind zum Essen geben. Ich glaube, das ist wichtig, dass das so bekannt ist. Ich kann tatsächlich die Kinderheime oder die Spitäler und so kann ich besuchen. Da wird uns alles gezeigt, da wird einem alles erklärt. Es gibt aber Situationen, wo man das Gefühl hat, man sehe nicht ganz hinter einen Vorhang. Man ist zum Teil ein bisschen verunsichert, ob man die volle Wahrheit sieht.
Also das ist auch schwierig eben zum Einschätzen, wegen zum Beispiel Ernährungssituation, das ist etwas, was wir immer wieder hören, oder Stromversorgung. Also das ist noch schwierig, um da ganz ein eindeutiges Bild zu vermitteln.
Es gibt Erhebungen, wo Fakten sind. Es ist ein Faktum, dass in Nordkorea nach wie vor ein Viertel der Kinder unter 5-Jährig Mangel oder falsch ernährt sind. Das ist ein Faktum, dass da die Ernährung ein grosses Problem ist. Mhm. Und darum auch natürlich die humanitäre Hilfe. Sie haben es angesprochen, wir sind auch engagiert im Trinkwasser- und sanitären Bereich, weil das geht Hand in Hand. Sauberes Wasser ist so und so. Zusammen mit der Ernährung.
Wie ist denn jetzt für Sie und für Ihre Frau, die jetzt dort leben in Pyongyang? Also, wo postet man da? Ist das ein Problem?
Ja, wir haben vielleicht etwa 5 oder 10 Läden, wo wir einkaufen können. Wir müssen das mit ausländischer Währung machen. Man muss in Euro zahlen oder sogar in Dollar. Man kommt dort eigentlich das Wesentliche über. Es sind natürlich zu Preisen vielleicht teurer als in der Schweiz. 20% teurer als in der Schweiz, aber es ist immerhin für uns erhältlich. Mhm.
Und jetzt, ich habe jetzt gerade gedacht, Claudia Lohr, die jahrelang gewirtet hat, ich weiß nicht, ein Restaurant, das auswärts zu essen, gibt es das überhaupt?
Ja, es gibt ein paar Restaurants, wo wir gehen können. Wenn man dort wohnt, es ist immer ein bisschen gleich. Also so häufig gehen wir eigentlich gar nicht mehr in die Restaurants, wenn man es einmal gesehen hat. Im Winter sind es zum Teil auch relativ kalt, also ist es vielleicht gemütlicher zu Hause.
Also nicht, Claudia Lohr, bei Ihnen im Pöstli-Snack war wahrscheinlich auch warm im Winter, eher, oder? Ja. Wie ist das? Sie haben 17 Jahre gewirtet im Pöstli-Snack, das ist gerade beim Bahnhof St. Margrethe, zusammen mit Ihrem Mann. Und Sie haben mir gesagt, wenn man eifersüchtig ist, kann man das nicht machen.
Also ich habe gesagt, als wir angefangen haben oder uns Gedanken gemacht haben, wollen wir diesen Schritt machen zum Wirt, dann habe ich gesagt, wenn eines von uns eifersüchtig wäre, würde ich das nie wagen. Mhm.
Warum? Was ist das? Können Sie das ein bisschen ausdeutschen?
Ja, also es ist einfach so, dass man sich wirklich den Gästen annimmt. Man redet mit den Gästen und es ist auch nicht so eine wahnsinnig nahe Beziehung, aber es ist einfach, man hat Stammgäste, die man immer wieder sieht und man ist freundlich. Und wenn man eifersüchtig ist, glaube ich, wenn ich das sehe, an anderen Orten, mag es nicht einmal selbst leiden, dass man freundlich ist mit den Leuten. Und dann wird es schwierig, wenn man schon denkt, wow, hat jetzt die etwas mit dem Gast und so. Und das geht einfach nicht.
Also das ist im Gastgewerbe, ist das so ein Problem bei so Ehen, dass die dann auseinandergehen?
Ja, wegen dem? Also da geht, ich finde es einfach, es gibt so Reibereien. Es ist sonst schon schwierig, den ganzen Tag mit dem Mann und mit der...
Er hat jetzt das nicht gehört.
Nein. Es ist einfach, es ist eine Herausforderung und es gibt auch schöne Zeiten, aber es ist wirklich, wenn man also manchmal 12 Stunden beieinander ist und sehr nah, er in der Küche, im Service oder im Service und er in der Küche, er gibt mir den Teller in die Hand und ich nehme ab, das ist halt schon so. Und da kann man nicht verspringen, weil Gäste sind da, oder?
Mhm. Also, ja. Und gibt es manchmal, gibt es ja wahrscheinlich auch mühsame Gäste. Was ja, macht man dann?
Ja, wir hatten so ein kleines Restaurant gehabt. Und da muss ich schon sagen, ich war immer froh, dass ich nicht müssen eine Art um Gäste kämpfen. Also das reinkommen sind solche Gäste, die ich nicht haben will, habe ich die Türen rausstellen. Da bin ich schon froh gewesen. Ich habe gesagt, ich will das gerne. Es gibt einfach so ein Auge gegeben. Und dort bin ich dann knallhart gewesen.
Mhm. Halt so. Hat denn das vielleicht manchmal die Gäste noch ein bisschen abgeschreckt, weil sie gewusst haben, dass sie Sportschützin sind?
Ja, das ist... Es hat einmal schon noch gegeben, gestern hat man, das ist noch lustig, selber das gemacht, weil einer irgendein bisschen einen dummen Spruch gemacht hat, hat man einem anderen gesagt, pass auf, die trifft ihn.
Jetzt sind Sie ja wirklich Wirtin gewesen, dort viel gearbeitet, daneben noch ein Kind im Schulalter. Und Sie haben es am Anfang gesagt, eben, man fängt da in Schützenverein an, eben als Ausgleich. So haben Sie ja angefangen. Aber Sie sind plötzlich einfach wahnsinnig gut geworden. X-fache Kantonalmeisterin. 2004 sind Sie Mitglied geworden vom Nationalkader. Und ich stelle mir vor, das stellt ja das Leben ziemlich auf den Kopf. Wie haben Sie das nachher organisiert mit allem? Sie haben ja weiter geschafft in der Beiz.
Ja, dann ja müssen. Also, es ist gerne nicht anders gegangen. Aber heute im Nachhinein muss ich sagen, ja, man hätte vielleicht anders können, wenn ich jetzt eine größere Karriere wollen machen oder können wollen, habe ich es vielleicht da, aber ich hätte anders müssen, da ich hätte nicht können schaffen nebenbei so viel. Es ist nicht gegangen. Aber ich bin reingerutscht und wir sind dann zusammengehockt mit der Tochter und mit dem Mann und haben gesagt, was sollen wir machen? Und dann hat der Mann gesagt, mach's einfach, wenn du schon die Möglichkeit hast, mach's. Mhm. Und wir bringen das her und ist gegangen.
Mhm. Wie ist es, wenn es, also beim Sport ist ja immer Erfolg, ist da und ist gut, aber es gibt auch Misserfolg. Wie geht man mit dem um? Ich weiß zum Beispiel, 2007 sind Sie ja die Europameisterschaft auf Spanien und es ist wirklich nicht so gut gelaufen. Ich glaube, Sie haben dann gesagt, ich wäre lieber go fischen heute. Aber, ja. Das sagt man dann so salopp, aber irgendwo, ja, wie geht man mit dem um?
Ich glaube, ja, die erste Täuschung habe ich mit der ersten Europameisterschaft gemacht. Weil in die erste Luft bin ich dann relativ schnell reingerutscht. Ich habe einen internationalen Wettkampf, bin ich gerade ins Finale gekommen und bin neben zwei Olympiasieger habe ich da ein Final schiessen müssen. Ja, und bin dann auch dort schon total daneben der Schuhe gestanden. Der Trainer hat nachher gesagt, Karsten, du kannst 9 schiessen, ich habe nur 8 oder 10 geschossen, aber 9 habe ich auch nicht fast nicht hergebracht. Und nachher bin ich dann gleich an der Europameisterschaft selektioniert worden und ja, im Nachhinein habe ich müssen sagen, ich hatte eine schwere Kälte vorher, wo einfach mein Körper das nicht mitgemacht hat. Aber ich habe noch nie so einfach schlecht geschossen. Eindeutig. Ich hatte mein Vibrieren im Körper und alles. Und ich glaube heute, ich glaube schon, das ist es von dieser Verkältung gewesen, wo ich, man darf schon keine Mittel nehmen, nichts, oder? Du musst wirklich auskurieren. Aber das war eine riesige Enttäuschung. Also ich habe einen Monat lang nicht mehr geredet mit allem. Dann haben sie noch so ein Plakat von außen aufgehängt, als ich kam. Und ich dachte, nein, das darf jetzt gar nicht sein.
Also was ist denn auf dem Plakat gestanden?
Ja, halt Gratulation zur Teilnahme von Europameisterschaft. Sie haben es schon gut gemeint, ja. Aber ich habe wirklich...
Es ist nicht so angekommen.
Ja, ich habe es nachher schon begriffen, aber innerlich tut es halt einfach schon. Ja. Mhm. Ja, da hat man weggesteckt, man hat es einfach probiert, um... Es macht einem auch stärker, das ist ja so. Mhm. Und bei der zweiten Europameisterschaft ist es halt wirklich um den Quotenplatz gegangen. Wir haben, das Ziel war einfach das Peking, dass wir dort hergehen. Wir sind zwei Athletinnen, die das Ziel miteinander erreichen, den Quotenplatz holen. Das ist halt einfach nicht gegangen, ja. Mhm.
Mhm. Aber umso mehr freut sie sich jetzt, glaube ich, für die Heidi Diethelm. Ja, das ist wirklich, genau. Das ist ja jetzt wie so... Ja.
Also, ich habe mich riesig gefreut. Ich konnte gar nicht schlafen. Nachher eine Weile noch müssen. Ja, es ist wirklich lässig. Vor allem, sie hat so viel, sie tut so viel für den Sport. Sie ist, sie macht erstens einmal für ihr sein Ziel viel und halt auch das Umfeld. Es ist einfach, das stimmt einfach. Oder? Sie geht gleich noch mit dem Verein schiessen. Sie macht alles, was sie, wenn man muss, sagt sie, ja, das gehört dazu. Wenn es bei ihr nicht passt, in die Planung rein, sagt sie, sorry, es geht einfach nicht. Und da hat auch hat's gezeigt, dass sie halt den Weg gegangen ist und ja, Hut ab, dass sie es gemacht hat. Mhm.
Der Thomas Fiesler ist viel in der Welt herumgekommen, kann man sagen. Und eigentlich, Thomas Fiesler hat ja so bei Ihnen schon ganz, ganz früh angefangen, nämlich nach der Lehre hat ein Kollege zu Ihnen gesagt, du komm, wir gehen auf Afrika. Und ich weiss nicht, 1971 war das, korrigieren Sie mich, ich stelle mir vor, das war noch ein Rechtsabenteuer damals. Mehr noch wie heute?
Ja, sicher. Ich habe eigentlich gar nicht von Afrika gewusst. Ich glaube, ich habe beim Fernsehen da die Jimek-Filme Serengeti darf nicht sterben. Das ist etwa, was ich kennt habe von Afrika. Und dann haben wir also, dann gehen wir auf Kenia. Und die haben dann damals auf der kenianischen Botschaft ein bisschen geschmunzelt und dann gefunden, ja, nein, so können wir nicht ausreisen. Und dann haben wir das eigentlich fast begraben gehabt, die Idee, bis jemand gesagt hat, ihr müsst auf Südafrika, die zahlen euch ja noch das Billett, wenn man dorthin emigriert. Und dann habe ich geschaut auf die Karte und gefunden, Südafrika, das ist weiter, das ist besser.
Ja. Ja.
Und habe eigentlich gar nicht gewusst, damals auch von der Apartheid. Das war ein Wort, das ich dann erst kennenlernen musste. Aber auf jeden Fall sind wir dann so eines Tages im Flieger gesessen und damals über Lissabon und Luanda in Angola auf das Johannesburg geflogen. Und ich habe dann dort eine Arbeit gefunden als Maurer. Aber das war noch interessant. Das ist, in Pretoria, damals in der Rassentrennung, haben nur die Weißen dürfen Maurer sein. Und darum konnte ich überhaupt noch eine Stelle finden dort.
Aber was das hat geheißen, also das Maurerhandwerk ist eigentlich, das ist in der Schweiz und in Südafrika, das hat irgendwie, das ist kompatibel gewesen.
Ja, sicher.
Also
ja,
da hat man gar können mitschaffen.
Ja, das ist, denke ich, schon auf der ganzen Welt ist das etwas.
Ist das ungefähr
gleich? Ja.
Aber eben, Sie haben es gesagt, die Apartheid 1971. Also ist man da überhaupt in Kontakt gekommen mit der schwarzen Bevölkerung oder ist das total strikt getrennt gewesen?
Also das ist alles natürlich sehr lang her, auch für mich, aber es ist, so wie ich es in Erinnerung habe, ist das Trend gewesen. Total. Also, ja, man hat keine Kollegen untereinander.
Und nach dieser Zeit sind Sie ja wieder irgendwann heim. Ich glaube, nach ziemlich, wie lange sind Sie da gewesen?
Ja, nicht so lange. Wir haben dann gefunden, eigentlich statt nur heimfliegen, könnte man etwas Interessantes machen. Und wir haben dann so in verschiedenen Schritten entschieden, dass wir uns, und das war hier Mode gewesen, fast ein bisschen oder üblich, wir haben einen VW-Bus gekauft und den minimal ausgerüstet und sind dann fast anderthalb Jahre unterwegs gewesen, durch Afrika, durch Indien, Nepal bis in die Schweiz.
Und da hat es sicher ab und zu eine brenzlige Situation gegeben, wenn ich mir jetzt das so vorstelle. Zwei junge Männer mit dem VW-Bus.
Eigentlich eben nicht, erstaunlicherweise. es war erstaunlich, dass erst nach der Ankunft in Zürich zu Hönk uns das Auto aufgebrochen haben und ausgeräumt.
Aha.
Es war erstaunlich, dass das vorher nie passiert ist. Ja.
Und wie ist das? Also ich meine, Sie waren ja dort wirklich ein junger Trübel. Ihre Mutter hier in Zürich. Also hat denn die nie Schiss gehabt, was jetzt mit ihrem Thomas ist, der hier unterwegs ist? Irgendwo?
Ich denke, da müsste man sie fragen. Aber ja, es war damals erstaunlich. Hat man ja dann Postlager und Briefe austauscht und vielleicht nur alle Monate oder nicht einmal voneinander etwas vernommen. Und das war so gewesen. Und dann hat man das so genommen, nehme ich an. So. Mhm. Ja, man hat sich gar nicht viel Gedanken gemacht.
Mhm. Man muss aber sagen, Thomas Fischer, dass Afrika, das hat Ihnen eigentlich sehr viel Glück gebracht im Leben. Weil viele Jahre später haben Sie nämlich Ihre Frau kennengelernt. In Kamerun, der von dort kommt. Also irgendwie scheint das so ein Schicksal zu sein.
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Ja, obwohl wir jetzt eigentlich die letzten, was ich gerade studiere, etwa 18, 19 Jahre in Asien daheim sind. Mhm. Aber der Ursprung, ja, das ist so, ja.
Und ist das jetzt für Ihre Frau noch schwierig gewesen, eben halt dann in Asien daheim zu sein und dann ist man halt... Sind wir nicht mehr in Afrika? Sie waren in Afrika, auch in der Schweiz, muss man sagen, haben Sie auch gelebt.
Ja, ich denke, es ist auch eine Frage von der Einstellung. Man kann überall auf der Welt zu Hause sein. Man kann sich ein Zuhause auch an einem neuen Ort schaffen. Man kann Kollegen finden. Das ist überall möglich. Ich glaube, was sie gesagt hat, dass man ein bisschen den Kopf muss lernen und offen sein, das gilt ja eigentlich auch für unsere Arbeit. Wenn man in ein neues Land kommt, muss man in dem Sinn auch mit einem leeren Kopf kommen und sich die Eindrücke dann langsam zusammensetzen.
Aber wo würden Sie sagen, haben Sie sich am heimischsten gefühlt oder wo ist es so fast am einfachsten gegangen, um eben ein bisschen so einen Kreis zu finden?
Also mich haben die Jahre in Myanmar oder in Burma, wie es früher geheißen hat, hat mich sehr fasziniert, die Offenheit, die Ehrlichkeit von den Leuten dort ist für mich sehr speziell gewesen. Mhm. Auch den Sinn für Humor habe ich dort sehr nahe unserer Kultur erlebt. Mhm. Wie fast nie sonst.
Also, dass man einen Witz versteht, ja, so das.
Ja, mhm, auf einer gleichen Ebene. Ja. Das war noch speziell gewesen.
Vielleicht müssen wir noch sagen, wenn Sie Myanmar und Burma ansprechen, ich meine, dort haben Sie eine der berühmtesten Frauen der Welt kennengelernt.
Ja, das war noch speziell gewesen. Das war sicher noch ein Privileg gewesen, mit der Aung San Suu Kyi in ihrem Haus quasi einen Nachmittagstee zusammen trinken. Das ist kurz nachdem sie aus dem Hausarrest gekommen ist. Das ist ein spezieller Moment. Das ist eine spezielle Frau, die einem noch Eindruck macht, wenn man sie persönlich trifft.
Wie ist es dazu gekommen, dass Sie da zu dem Tee eingeladen waren?
Ja, nachdem sie aus dem Hausarrest gekommen ist, sind natürlich ein Haufen westliche Botschafter und unter anderem auch der Schweizer Botschafter sie besuchen und ein Austausch hat da angefangen. Und in dem Zusammenhang habe ich ihn begleitet und wir sind so ein erstes Gespräch mit ihr gehabt. Mhm. All wegen etwas, was heute nicht mehr möglich ist. Ich glaube, sie hätte keine Zeit mehr für uns.
Ein persönlicher Gast, der spannende Begegnungen erlebt hat, Thomas Fiesler. Er ist Leiter vom DEZA-Büro in Pyongyang in Nordkorea. Mein anderer Gast ist Claudia Lohr. Sie ist Pistolentrainerin. Jetzt haben wir vorher ein bisschen geredet von dieser Reise auf Afrika, die Thomas Fiesler gemacht hat, als junger Bursch, muss man sagen, nach der Lehre. Ich weiss nicht, Claudia Lohr, Ihre Eltern, wenn sie gesagt hätten, du hörst, ich gehe jetzt auf Afrika, was hätten die gesagt?
Ja, ich glaube, die hätten nicht so Freude gehabt. Obwohl, ich muss sagen, sie haben uns auch da gehen lassen, aber einfach in der Schweiz halt. Mhm. Weil ich bin auch nach der Schule bin ich nachher noch arbeiten und auch müssen dort eine Woche, also ich habe einfach dort gearbeitet, dann mein Zimmer gehabt und bin Freitag heim. Also das war von mir aus gesehen auch eine rechte Ablösung für die Eltern. Mhm. Mhm.
Bleiben wir doch gerade noch so bei diesen Wurzeln. Claudia Lohr, bei Ihnen, Sie sind in Altstetten und nachher in Berg, St. Gallen, aufgewachsen auf einem Bauernhof. Ihre Eltern sind beide Appenzeller. Was ich finde, gehört man ein bisschen bei Ihrem Dialekt. Aber, und Sie waren vier Kinder, drei Mädchen und ein Bub. Oh. Ich weiss jetzt nicht, hat es Ihre Brüder besonders schwierig gehabt oder besonders schön? Wie kann man das sagen?
Ja, ich müsste ihn fragen, aber ich sage, das wäre sehr schön gehabt. nein, es ist, also meine Eltern, da muss ich schon sagen, die haben immer geschaut, dass alle gleich sind. Also, schon, er ist natürlich ein Privileg, kann ich nicht sagen, aber er war ein Bub und hat nachher den Bauer gelernt. Und das ist natürlich klar, dass er eine gewisse Beziehung, eine andere Beziehung ist zum Vater. Oder, ja, aber sonst, wie mir eine Art, eine gute Kindheit erlebt. Also das ist...
Wie müssen wir uns das vorstellen, so auf einem Hof mit diesen vier Kindern, da hat man an die Zecke müssen, nehme ich an.
Ja, das ist einfach geschafft, also, das stimmt schon. Ich kann mich noch erinnern, wo wir einmal geschaut sind nach der Schule. Das war schon nicht so ideal gewesen, vor allem, wenn wir heimgekommen sind, haben sie dann nicht so Freude gehabt. Mhm. Aber wir haben einfach gesagt, so, jetzt will ich mal shooten. Und jetzt, ja, jetzt, wir sollen zwar heim, aber wir wollen jetzt gleich noch shooten. Und ist man dann heimgekommen und ja, man hätte halt Äpfel auflesen und das war ja nicht so interessant gewesen.
Was haben Sie denn wirklich gern gemacht? Hat es etwas gegeben, wo Sie gesagt haben, okay, da melde ich mich?
Ja, also ich war schon gern draußen gewesen. Der Haushalt war nicht so meins gewesen, muss ich schon sagen. Mhm. Aber wir mussten gleich machen.
Und das Schiessen ist ja, glaube ich, schon bei Ihnen zuhause ein Thema gewesen. Ihr Vater ist er Hobby?
Jawohl.
Ja, Hobbyschütze gewesen. Mhm.
Das war eben sein Hobby gewesen, als er dann gegangen ist. Obwohl nicht mehr zu Berg, aber zu Altstädte war er noch recht verwurzelt gewesen mit dem Verein, ja.
Und ist man da mit, das Kind, oder?
Einmal sind wir mit einem Stoss auf den Glauben, wo es so ein Schiessen war, so ein Pulverschiessen, wo es auf die Pulverkiste geschossen hat. Da kann ich mich noch erinnern, aber sonst haben wir nicht viel mitbekommen. Mhm.
Sie haben jetzt vorhin so erzählt, eben, Sie sagen ja nach der Schule arbeiten. Sie haben keine Lehre gemacht, Sie sind wirklich gerade nach der Schule arbeiten. Ihre Brüder aber nicht. Er hat eine Ausbildung gemacht, aber eben Sie, die Mädchen, nicht. Ist das, hat Sie das gestört damals? Haben Sie das empfunden? Oder ist es einfach so gewesen?
Es war einfach so gewesen. Also, ich denke schon, wenn, im Nachhinein haben andere Lehren gemacht, aber die Mutter ist auf dem Service gekommen und wir haben das auch gerne gemacht. Sie hat die Faszination, Gastgewerbe, hat sie uns ein bisschen übergebracht. Und es war auch nicht so grosses Thema, dass man Lehre macht. Und als Serviertochter hast du gerne keine Lehre machen können. Das war noch gerne gewesen. Und der Vater hat immer gesagt, geh Geld verdienen. Ja, es war einfach so gewesen. Und wir haben Geld verdient und wir haben viel gelernt, aber einfach halt nachher hast du einen Scheck nicht gehabt. Das ist es halt.
Thomas Fissler, wenn Sie jetzt das so hören, Bauernhof auf dem Land, Sie sind in Zürich-Oerlikon aufgewachsen. Abenteuerstadt.
Ja, ja, das war aber auch dann noch die Zeit, wo man als Städter auch hat wollen, aufs Land gehen und das erleben. Also ich habe zwei Sommer habe ich eine Alp gemacht. Das hat mich da fasziniert und interessiert. Und
also Sie haben wirklich den Kühen geschaut und alles?
Ja.
Also
ja, das war so. Ich bin einen Sommer auf dem Simplon-Pass hinten oben irgendwie gewesen, wo wir etwa 20 Kühe hatten und auch noch von Hand gemolken und so. Ich habe das alles auf der Alp gelernt.
Und Käse dann noch? Oder?
Nein, ich glaube, wir haben nur Butter gemacht. Mhm. Wohl, wir haben Käse, aber das habe ich nicht können. Das hat jemand anders gemacht.
Ja. Bleiben wir aber noch ein bisschen in dem Zürich-Oerlikon. Sie waren drei Kinder, Sie sind der Mittler. Ihr Vater war Stadtgeometer.
Ja.
Er hat im Vermessungsamt gearbeitet. Und ist aber, und das ist wirklich wahrscheinlich ein rechter Einschnitt gewesen, er ist gestorben, als sie 11 waren. Wie hat das die Familie Fissler verändert?
Ich denke, es ist schwierig für mich heute zu sagen, was geändert hat. Es war dann einfach so, wie es war. Mhm. Und ich bin in diesen Jugendjahren sehr intensiv bei der Pfadi gewesen. Und ich denke, die Pfadi hat mir da vielleicht ein bisschen etwas können kompensieren. Man hat auch in der Pfadi früher gelernt, Verantwortung wahrzunehmen. Ist ja dann schon auch als kleiner Bursch ist man schon, hat man gewisse Führungsrollen und Fadi hat mir sehr viel in dem Sinn in der Jugend gegeben.
Also es war eine Art wie so ein eine Gegenwelt gewesen, kann man es so sagen?
Ja, könnte man so sagen, ich glaube. Ja, das ist durchaus möglich, ja. Mhm.
Und wie war es für Ihre Mutter? Also wie hat sich denn die mit dieser neuen Situation, das ist ja noch happig.
Ja, sie hat dann auch noch müssen arbeiten, damit es dann genug hat für alle drei. Ja. Es war, wie es war, eigentlich. Ich kann gar nicht sagen, wie es sonst rausgekommen wäre.
Sie haben mir erzählt, in der Schule hätten Sie ein bisschen den Durchhänger gehabt. Also Sie hätten nicht so wahnsinnig gerne in die Schule, aber nachher sagen Sie wahnsinnig ein guter Lehrling gewesen. Und ich glaube, Sie waren so gut gewesen, dass Sie als Beste die Maurerlehre vom ganzen Jahrgang abgeschlossen haben.
Ja, das stimmt. Irgendwie habe ich das können. Es war auch ein bisschen unüblich, als Sekundarschüler dann eine Maurerlehre zu machen. Also in der Gewerbeschule hatte ich gar keine Mühe. Ich habe das einfach irgendwie gut können. Und das ist richtig. Ich habe dann die Lehrabschlussprüfung als Beste im Kanton Zürich. Und dann war ja das mit diesen internationalen Berufswettbewerben damals schon gewesen. Und habe dann können an eine sogenannte nationale Ausscheidung, wo etwa 8 oder 10 Lehrlinge gewesen sind. Und dort hat man irgendwie gefunden, ja, der hat noch Zeit, um das 9 essen. Da in den, es ist etwa 3 Tage, so das Lehrlingsstück hat man müssen. Der hat noch Zeit, um das 9 essen. Aus dem kann man noch mehr rausholen, also schicken wir den. Und ich konnte dann auf Spanien an den internationalen Berufswettbewerb.
Das muss man eine Mauer machen, oder? Was
ja,
haben Sie denn
das
da
ist eine Art des Lehrlingsstück. So wie man es auch nach einer Lehrabschlussprüfung macht. Und das war noch speziell, das Werkzeug ist dann nicht angekommen.
Oh, ja.
Und dann haben wir müssen auf den lokalen Märkten den Hammer und die Kehlen und die Sachen gehen, posten und Wasserwagen. Und die spanische Mauerkehle war ziemlich anders. Das war noch schwierig gewesen.
Also es war nicht so gut wie die Schweizer. Kann man
ja,
das so zusammenfassen?
Ja, nach dem ersten Tag ist dann die Kiste angekommen. Und dann hat es dann gleich noch gelangt und hat noch geklappt. Ja.
Ja, und dann war das eine riesige Sache gewesen, oder? Ich meine, wenn man das gönnt, dann ist man echt quasi der weltbeste Maurer.
Ja, also. Kann man so sagen, ja. ja, das ist zusammen mit anderen Berufen war das damals ein rechter Empfang am Flughafen. zu loten und Zeitungsartikel etc. Ja, das war schon noch speziell gewesen. Später dann zum Arbeiten als Maurer haben natürlich eher die Leute vom Bau gefunden, ja weißt, das interessiert mich nicht, wir wollen jetzt sehen, was du da kannst. Das war eher dann das Kriterium.
Claudia Lohr, Sie haben ja in Ihrem Alltag ganz viel mit Lehrlingen zu tun. Weil das ist klar, die Leute, die Sie trainieren, das sind junge Leute, die wollen den Sprung ins Nationalkader schaffen. Jetzt, ich weiss nicht, die heutigen Jugendlichen kommen mir ja manchmal eher ein bisschen vor, so wie Marsmännchen, oder? Sie haben immer da ihre Kopfhörer und dann kommen die ins Training und müssten ja sich total konzentrieren können. Stell mir noch schwierig vor. Was machen Sie mit denen?
Ja, da frage ich mich manchmal auch. Es ist manchmal schon schwierig. Also erstens einmal muss ich schon sagen, wir haben sehr gute Junioren. Also sie wollen den Sport machen. Also das Wollen ist wirklich im Vordergrund. Sie haben Freude, also Freude, sie sagen, sie kommen mit Freude, oder? Ja, es ist halt eine wahnsinnige Herausforderung. Und auch für sie, sie wären halt fast zugedeckt mit Multimedia-Sachen. Das ist schon so. Und wie man Trainings halt funktioniert, was verbietet man nicht? Sollen wir jetzt da härter durchziehen oder sollen wir eben in eine Freiheit lassen? Ist halt manchmal schon noch schwierig.
Wie tut man denn jetzt gerade die Konzentration, die es braucht? Es braucht für den perfekten Schuss die perfekte Konzentration. Wie übt man jetzt das so mit einem Teenie? Was sagen Sie denen?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also, um sich wirklich zu konzentrieren, sage ich mir halt vor allem halt mal die Stöpsel aus den Ohren rausnehmen, dass mal wirklich Ruhe ist. Und da haben wir schon Mühe. Also, viele, die einfach den ganzen Tag lang vom Morgen bis am Abend nur Musik haben im Kopf. Und man kann sich natürlich schon mit der Musik auch konzentrieren, das ist schon klar. Aber ich glaube, heute, in der heutigen Zeit sind mehr Trainer gefordert, um denen die Ruhe zu zeigen, weil wenn du da vorne zwei Stunden vorne stehst, hast du Ruhe, da kannst du keine Musik hören. Und das ist schon eine Herausforderung, oder? Also wie gehe ich um mit den Gedanken, die kommen, wo es aus Musik läuft? Ich glaube, das ist für uns die Herausforderung, oder? Und Konzentration, da gibt es verschiedene Übungen, die man machen. Also rein die Konzentration in die vereinzelten Muskelpartien oder Körperteil führen, leiten. Ja.
Hilft einem, dass sich so extrem fokussieren können, dann auch sonst im Alltag? Also könnte man das dann auch sonst anwenden, außerhalb des Schiesstrainings?
Also ich finde das sehr, also für das ganze Leben tut sich das eine Art ausbreiten. Also ich denke schon in den Prüfungen, wir sagen einmal auch, denk dran, wenn du am Schiessen bist, ist gar kein Problem, schnauf tief runter und eben, du weißt, wie das kannst, wie das kann springen, wenn mit den Gedanken gehen auch. Ich habe viel gelernt, also ich bringe einfach da, was ich kann. Und eben die Nervosität halt unter Kontrolle halten. Und ich denke, Nervosität ist das Element, das einfach nicht, ja, wo beeinflussbar ist. Und wenn du dann denkst, nicht richtig, lässt die Sachen nicht richtig, oder? Und wenn du das ihnen erklärst, sagen sie, ja, stimmt, ja, dann mache ich das. Und sie probieren es. Und ja, mal also. Die meisten haben da gar kein Problem. Im Gegenteil, wenn sie dann in Leistungssport kommen und auch bei uns im Kader sind, die haben mit Prüfungen nicht mehr so das Problem. Sie sind meistens in der Schule besser nachher.
Das ist ein guter Nebeneffekt. Ja. Wie ist das eigentlich? Der Schiesssport ist auch immer wieder in der Kritik. Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, das fördert auch Gewalt. Ist das ein Thema, das Sie jetzt mit Ihren Schützlingen, wo man darüber diskutiert? Oder vielleicht gerade, wenn es wieder neu mit irgendeinem Amoklauf oder etwas gegeben hat? Redet man darüber, oder?
Nein, man versteht es einfach nicht, dass man den Sport einfach mit dem in Verbindung setzt. Das verstehen auch sie nicht, weil sie wissen, was Sport ist. Sie haben mehr Probleme in der Schule, weil es heisst, du tust nur schiessen. Was ist jetzt da, oder? Und sie sagen dann schon, wir sind so ein bisschen abgestuft. Aber ich glaube, es ist etwas anderes. Es ist einfach, sie müssen sich mit dem auseinandersetzen, aber ich glaube nicht, dass wir das gross thematisieren, tun wir nicht. Wir sind einfach froh, wenn es wirklich, wenn irgendetwas läuft, nicht eine Vereinswaffe drin ist, keine Armeepistole, wie wir werden dann einfach wieder konfrontiert mit dem. Aber ich glaube, einschränken kann man das nicht. Also.
Wenn wir jetzt gerade so noch beim Thema Nachwuchs sind, Thomas Fiesler, Sie haben in den 90er Jahren eine Zeit mit ihrer Familie in Zürich gelebt. Und ihre drei Kinder sind, glaube ich, dort alle schon in dem schulpflichtigen Alter gewesen. Und dann ist das Angebot gekommen, von der DEZA auf Nepal zu gehen. Was war dort so die Reaktion von der Familie?
Ja.
So bei diesen Teenies?
Ja, das vergesse ich nicht. Ich weiss, es war ein Sommerabend. Wir waren beim Nachtessen und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir auf Nepal. Und die Kinder waren da 8, 10 und 12. Und ich weiss, wie der Eltern gesagt haben, Papi, spinnst du? Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, das ist lässig, da kann man alles machen. Oder? Dann hat er gesagt, kann man snowboarden? Hm, kann man nicht. Kann man skaten? Ja, kann man auch nicht. Ja, was kann man denn? Also, es war hier nicht ein einfacher Entscheid, den ich eigentlich allein für die ganze Familie von 5 Personen getroffen habe, dass das jetzt richtig ist. Aber ich denke, aus der heutigen Optik ist das ein guter Entscheid gewesen. Wir sind als Familie gewachsen daran. Die Kinder haben auch das Privileg gehabt, multikulturell aufzuwachsen. Das sind eigentlich so, was man heute als Global Citizen können bezeichnen, haben sie ein Stück von dem mitbekommen. Also so gesehen.
Wenn Sie jetzt sagen, eben, wo die Entscheidung, die ich getroffen habe, also ich nehme an, Ihre Frau hat ja wahrscheinlich auch mitdiskutiert, oder?
Absolut, sie hat das auch nicht so lässig gefunden.
Ja.
Sie hat gefunden, ja, aber in der Schweiz sind doch die Schulen so gut und so. Also muss jetzt das sein? Und wir haben das Haus gebaut. Eigentlich war es genau das gewesen. Man hat ein Haus gebaut, man hat eine Familie gegründet, einen Baum pflanzen, man hat einen guten Job gehabt. Ja, ist es jetzt das gewesen im Leben? Das war eigentlich die Frage. Mhm. Und darum nochmal der Schritt, den ich auch heute noch nicht bereue in dem Sinn.
Heute sind beide, also ihre Kinder alle jetzt, also sind jetzt erwachsen, oder? Und es ist eigentlich noch lustig, weil wir haben herausgefunden, dass die zu einem grossen Teil eigentlich im Hotelfach und in der Gastronomie tätig sind. Ihr Sohn hat noch eine Schauspielkarriere in Angriff genommen. Aber wie ist jetzt das für Sie beide, Claudia Lohr, jetzt Ihre Tochter, geht jetzt so ins Leben raus. Wie ist das so als Eltern, wenn die Kinder so das Abenteuer anpacken?
Ja, ich finde es schön, also ich finde es gut. Sie hat eine Freude am Beruf und ich glaube, das ist das Wichtigste. Mhm. Und es war einfach eine Chance für sie, wo sie wirklich die Lehre dann halt, nicht daheim verbracht hat, sondern wirklich ins Hotel ist. Und sie hast dann vielleicht einmal in der Woche gesehen, wenn es gut gegangen ist und sonst halt alle 14 Tage. Aber es war eine Chance für sie und ich finde das wichtig. Ja. Mhm.
Sie hätten ja eigentlich noch eine ältere Tochter. Die ist als kleines Baby ist die gestorben, am plötzlichen Kindstod. Wie hat das irgendwie dann auch den Umgang mit der jüngeren Tochter, hat das irgendeinen Einfluss gehabt? Oder hat man sie vielleicht weniger gehen jetzt? Ist es schwieriger gewesen?
Ja, man muss sich halt schon zurücknehmen, dass man wirklich die Freiheit lässt und nicht immer hinten anrennt und sagt, du musst jetzt. Und es ist eher sein Leben. Und ich denke, genau darum haben wir auch gesagt, Gang mach und probiere, die Chance zu packen.
Man muss ein bisschen die eigene Ängstlichkeit dann als Eltern wie ein bisschen überwinden, immer noch,
ja, genau.
Oder?
Mhm. Das muss man machen, weil sonst ist es schade. Du musst die Tochter, die ja nichts können dafür einfach einhängen. Also das ist von mir aus gesehen fast das Schlimmste, was man dann machen kann als Eltern. Ja.
Mhm. Wie ist das bei Ihnen, Thomas Wissler? Jetzt Ihre drei Kinder, die erwachsen sind, lässt man die Ring los?
Ich denke schon, ja. Wir sind ja als Familie in dem Sinn nicht so oft zusammen. Wir sind jetzt schon manches Jahr, die Frau und ich, alleine in diesen Ländern. Und durch das kann man dann auch wieder den Kontakt, wenn man zusammen ist, intensiver pflegen. Aber man kann schon loslassen, ja. Mhm. Ich bin sicher, dass alle drei ihr Leben richtig gestaltet.
Sie haben vorhin gesagt, Global Citizens. Claudia Lohr, Sie sind, wenn immer Sie weg sind, nicht sehr weit weg. Ich glaube, Ihr Paradies ist 7 Kilometer weg von zu Hause. Erzählen Sie uns von Ihrem Paradies.
Ja, wir hatten einfach die Möglichkeit, gehabt, um den Campingplatz im Bruckerhorn, St. Margrethe, wo wir noch gewertet sind, so als Insel zu gestalten. Wir sind dazugekommen, ja, aus verschiedenen Gründen, aus lustigen Gründen, aber Wir haben das wirklich auch als Insel genommen. Und ich bin ein bisschen Schweizerbünzli. Ich finde es so schön da und man muss nicht weit. Und ich komme auch gerne wieder heim, wenn wir am Schiessen sind. Und ja, Bruggenhorn ist halt einfach, ich schaue über den See aus und dann bin ich glücklich.
Eben, man macht dann gar nicht so viel, wenn man auf dem Campingplatz ist. Also man sitzt einfach ein bisschen da und geniesst mal endlich ein bisschen die Ruhe, oder?
Ja, das ist schon... Mhm. Es braucht schon so, dass man wirklich halt, mich abschalten. Man kann wirklich abschalten. Man kann ein Gläschen Wein, die Finger nehmen und dort her sitzen und rausschauen. Und ja, es ist schon da, wo man wirklich sagt, ja, wie kann man es schöner haben. Oder?
Sie sind ja beide sehr lange schon geheiratet. Claudia Lohr, Sie sind 27 Jahre geheiratet und Thomas Fieser, bei Ihnen sind es, glaube ich, 35 Jahre. Runzeln, Gott,
34 Jahre ja, ungefähr, ja.
Ja. Genau. Was ist das Geheimnis von einer Ehe, die es so lange hält? Das ist ja heute auch nicht mehr also unbedingt immer der Fall, oder?
Ich glaube, man muss können Kompromisse eingehen. Man muss probieren, Konsens zu finden.
Und
man muss auch mal können angeben.
Ja.
Vielleicht sagt es meine Frau, ja, ja, aber sie gibt mehr noch als ich. Das, ja, ich glaube, das ist es schon. Toleranz ist vermutlich das, was möglich war.
Der Claudia Lohr, ihr Mann, hat eine eigene Scheune neben dem Haus, wo er am werkelt und Traktoren flickt. Ist das ein bisschen das Geheimrezept? Auch ein bisschen Abstand manchmal?
Ja, wir haben immer so ein bisschen den zweiten Weg gefunden. Wenn man eben miteinander arbeitet, braucht man so ein bisschen einen anderen Pol. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man dem anderen seine Freiheit lässt. Das ist schon noch wichtig. Also er ist hier in der Feuerwehr und ich im Schützenverein. Und wir haben einmal noch gesagt, wer kann länger rumhocken. Das ist aber noch lustig.
Also immer einer hat länger
dürfen. Ja, genau. Aber es ist mir sehr selten passiert, dass ich später heimgekommen bin wie der Mann. Aber
aha.
Ja. Es ist einfach lustig. Also jeder hat einfach das am anderen gewonnen. Ich glaube, das ist schon noch wichtig. Und auch jetzt, er mag mir da gewonnen, wenn ich fort kann. Oder fort mit den Schützen. Und wenn ich heimkomme, ist er wieder froh, wenn ich da bin, aber er lässt mich auch wieder gehen. Und das Gleiche ist auch bei ihm. Also wenn er in der Scheune unten etwas klüttert, dann ist er glücklich. Und ich muss nicht immer sagen, oder ich sage auch nie, wieso bist du jetzt dort unten oder so. Also, soll Freude daran haben.
Bei Ihnen, Thomas Fieser, kommt ja noch dazu, Ihre Frau kommt aus Kamerun. Ich weiss nicht, hat es da vielleicht manchmal auch Sachen zu diskutieren gegeben, weil man halt wirklich die Sachen anders sieht, wenn man so aus verschiedenen Kulturen kommt?
Ich sage nicht, bei dir... Man hat nicht mehr Diskussionen, man hat vielleicht andere aus so einer interkulturellen Beziehung raus. Aber die Summe von allen Geschichten bleibt irgendwo für alle immer gleich gross. Also, so gesehen ist das nicht das Problem.
Jetzt ist noch das Pyongyang bis nächstes Jahr. Das ist jetzt Ihre letzte Station, wo Sie mit Ihrer Frau sind. Und dann ist Pensionierung. Irgendwie... Ich weiß nicht, Claudia Lohr, geht es Ihnen auch so? Wir können uns glaub, nicht so richtig vorstellen, dass der Thomas Fieser ab dem nächsten Jahr nur noch rumsitzt. Also, was haben Sie für Pläne jetzt im Hinblick auf die Pensionierung?
Ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das stimmt, ja. Und es ist ja so, dass ich eigentlich in den letzten Jahren immer jemand gesagt habe, ich habe das Privileg, einen Beruf zu haben, wo es nicht nötig war, viel Hobby zu haben. Es war ja auch nicht ein Beruf oder eine Arbeit, die von 8 bis 5 war. Es ist etwas, wo man eigentlich rund um die Uhr engagiert ist. Und ich denke schon, dass ich in irgendeiner Form mit einer Nichtregierungsorganisation oder sonst eine karitative Organisation mich weiterhin neu wird engagieren.
Und sonst gibt Ihnen Claudia Lohr sicher gerne noch einen Pistolenschiusskurs.
Ja, gerne.
Oder?
Natürlich.
Haben wir jetzt gehört?
Ja, würden wir es aber noch überlegen.
Claudia Lohr und Thomas Fieser, danke viel, viel mal. Sind Sie beide uns persönlich gekommen und haben uns aus Ihrem Leben erzählt. Ich wünsche Ihnen weiterhin ganz viel Elan und ganz viel Freude bei all dem, was Sie machen. Das wäre es vom Persönlich. Und das war auch mein letzter Persönlich. Ich möchte mich darum von Ihnen allen ganz herzlich verabschieden und Ihnen auch danken fürs Interesse in den letzten 5 Jahren. Ich komme im Radio nicht ganz abhanden. Ich habe im Juni bei Radio SRF 3 neue Aufgaben übernommen. Ich wünsche meiner Nachfolgerin, Daniela Lager, gleich viel Freude mit dieser Sendung, wie ich sie hatte. Und ich bin ganz sicher, dass sie das wird haben. Ich wünsche Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Machen Sie es gut. Tschüss.
Die Radio-Talkshow persönlich, heute live aus der Lokremise St. Gallen. Moderation, die letzte von Anita Richner, sie war Gastgeberin. Ihre Gäste, Claudia Loher, Pistolentrainerin, und Thomas Fiesler, er ist Leiter vom DEZA-Büro in Pyongyang, Nordkorea. Technik, Hedi Masoudi und Björn Müller. Und die Sendung kann man, wie alle persönlichen Sendungen, auch nachhören. Bei uns im Internet, srf1.ch oder dann noch einmal im Radio hören heute Abend. Am 10. Nächsten Sonntag sind wir im Kleintheater zu Luzern. Und Sie können entweder dort vorbeikommen und ins Publikum sitzen oder im Radio zuhören, wenn der Dani Furler mit seinen beiden Gästen redet. Das sind die Musikerin Betty Legler und der Fotograf Hannes Schmid. Heute in einer Woche am 10. hier auf SRF 1.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.